Wir beten. Herr, ich will nicht mehr sein, als ich bin. Ich sah mich einmal im Bild, ein nackter Baum, der sich in einem kalten Stein spiegelt. So wirkt dein Wort auf mich her. Es blättert meine Posen leer. Es entblößt meine Feigenblätterkleidung. Es spiegelt meine Nacktheit in mir selbst. Aber so, Herr, überdeckst du mich mit deinem Liebeskleid der Gerechtigkeit. Herr, ich will nicht mehr sein, als ich bin. Amen. Wir lesen aus dem allerletzten Kapitel von dem allerletzten Evangelium, aus Johannes 21, der Auferstandene am See Tiberias. Das ist auch See Genezareth, das ist die Galiläische Meer, die hat drei Namen. Sehr selten wird das als See Tiberias bezeichnet. Tiberias ist nebenan einer der vier heiligen Orten im Judentum. Dieses Ort ist heilig wegen Maimonides, der von Tiberias gewirkt hat. Danach offenbart sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbart sich aber so: Es war beieinander Simon Petrus und Thomas, der da heißt Zwilling, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne Zebedäus und andere zwei seine Jünger. Spricht Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprachen zu ihnen: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff. Und in derselben Nacht fingen sie gar nichts. Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesu am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihn: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werfet das Netz zur Rechten des Schiffes, so werdet ihr finden. Da warfen sie und konnten nichts mehr ziehen vor der Menge der Fische. Da sprach der Junge, welcher Jesu lieb hat, der nennt sich immer so in die Johannesevangelium, das ist natürlich Johannes, zu Petrus: Es ist der Herr. Da Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er den Rock um, denn er war nackt, und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht ferne vom Land, sondern bei 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Und als sie nun ausstiegen auf das Land, sahen sie Kohle gelegt und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und wiewohl ihre so viel waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Komm und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus, nimmt das Brot, gab es ihnen, desgleichen auch die Fische. Und das ist nun das dritte Mal, dass Jesus offenbart war den Jüngern, nachdem er von den Toten auferstanden war. Petrus und Johannes. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, des Johannes Sohn, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Er sprach zu ihnen: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihnen: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihnen: Simon, des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihnen sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihnen: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihnen: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger war, gürtetst du dich selbst und wandelst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Dies ist ein Text beladen mit zum Teil total unerkannter Bedeutung. Zuerst, das ist das letzte Wunder Jesus vor dem Evangelium. Und es hat Rückzug zu das erste Wunder, denn wir werden dann später sprechen über Nathanael von Kana, die Hochzeit zu Kana. Das ist ein A und O. Es schließt ein, wie Mozarts Requiem fängt mit der gleichen Musik, die er gestohlen hat von Michael Haydn, der erste Satz und dann am Schluss das Gleiche. Es rundet sich ein, A und O, Anfang und Ende. Now, die Hochzeit zu Kana ist eine Begegnung, die in evangelischen Kreisen überhaupt nicht verstanden wird. Ich kann mich erinnern, als ich in meiner ersten Predigtbahn INRI 1980 veröffentlichte, zukünftiger Bischof mir persönlich geschrieben, Gerhard Meyers zu danken für diese Auslegung, denn die Auslegung geht von Bild wie immer bei mir. Was passiert mit der Hochzeit zu Kana, die A hier, die Anfang? Die sind bei einer Hochzeit. Und bekannterweise, der Wein geht aus. Und die kommen zu Maria und sie sagte Jesus. Und Jesus sagt, Weib, es ist nicht meine Zeit. Das bedeutet, ich tue ein Zeichen, aber nicht das endgültige Zeichen. Ich bin nicht so weit, das ist nur der Anfang. Und dann ging er zu den Speisemeister, da sind 6 Krüge, und sagt, füllt die mit Wasser, nicht mit Wein. Und er verwandelt diese Wasser in Wein, in die beste Wein, viel besser als alle anderen. Das Beste hält man für den Schluss. Ja, das hat mit Abendmahl zu tun. Man für den Schluss. Und so endet diese Geschehen. Die Bedeutung ist folgendes. Es geht um Hochzeit. Es geht auch die Hochzeit, die Jesus mit seinen Jüngern später im Reich feiern wird. Es geht um die Thema Reinheit, denn Jesus ist die endgültige Reinheit. Da sind, Wein geht aus und sind 6 Krüge, die Jesus sagt, füll die mit Wasser. Warum mit Wasser? Weil Wasser ist die Zeichen, fließendes Wasser läuft durch die ganze Bibel, ich habe das einmal betont, als Zeichen von Leben, Tod und Reinheit. Die 6 Krüge sind die 6 Tage der Schöpfung, denn Jesus ist, wie wir wissen, die Schöpfungsmittel. Und er vermittelt dieses Wasser in Wein, dass die Menschen freudevoll werden. Das ist die Vordeutung dieser Hochzeit zu Kana, die Hochzeit, die wir mit Jesus in sein Reich feiern werden, denn er ist die Reinheit Gottes und sein Wein, sein Blut setzt uns frei. Und dieses Bildsprache geht zurück, nicht nur vorwärts, es geht zurück zu der ersten Plage in Ägypten. Wer weiß, was die erste Plage in Ägypten ist? Wasser, der wird in Blut verwandelt. Denken Sie, Wasser, Blut, Wein, Wasser, Blut. Eine durchgehende Bildsprache, Einheit der Bibel. Die Bibel ist einheitlich in Christus durch die Bildsprache und durch gemeinsame Themen. Ich wiederhole das, weil das ist zentral. Das bedeutet, die Zielsetzung ist, dass Jesus sein Blut für uns geben wird, weil er die Reinheit fließendes Wasser und verfügt als Schöpfungsmittel, dass wir Hochzeit mit ihm in sein Reich feiern können. So diese Sache umfasst im Grunde genommen 4 Sachen. Es geht zurück zu der ersten Plage in Ägypten. Es geht über die Hochzeit Kana. Es geht zu diesem Text und von diesem Text zu der Hochzeit des Lammes in sein Reich. Ich wiederhole. Jesu 6 Krüge sind die 6 Tage der Schöpfung. Jesu ist der Schöpfungsmittler. Er sagt, Weib, es ist nicht meine Zeit. Das bedeutet, das Endgültige kommt später. Das ist nur die erste Wunde, die er tut. Es ist eine Vordeutung, die ständig in der Bibel. Und Wein geht aus und Jesus mit dieser 6 Kruge, der Schöpfungstage sagt, voll die mit Wasser. Fließendes, reinigendes Wasser ist die zentrale Bild der ganzen Bibel. Es bedeutet immer Leben, Tod und Reinheit. Als Jesus gekreuzigt ist, ist er durchbohrt. Blut kommt raus als Zeichen, sein Opfer ist anstelle von allen Tieren Opfer und Wasser fließt raus, welch eine Wunder ist, weil sein Körper entleert ist von Wasser durch die Kreuzigung. Und Wasser, fließendes Wasser kommt raus, weil in sein Kreuzestod ist der Weg zur Auferstehung, denn er ist die Reinheit Gottes. Wenn Sie die Bibel lesen, schauen Sie jeden Text mit fließendes Wasser. Die bedeutet immer Leben, Tod und Reinheit. Und die Zielsetzung ist Jesu Kreuz. Und hier haben wir vierfach durch dieses Bild Wasser, Wein, Blut, das Negativ, Blut, das Zerstörende und dann Blut, das Reinigende. Und das geht auch über Tod, über den Tod Jesu. Aber reinigendes Blut, hier stehen wir in die Mitte mit diesen 2 Wunder, die erste und letzte, A und O, der Hochzeit zu Kana. Und da kommt das Merkwürdige. Das erste, dieser Text ist ein sehr merkwürdiger Text. Denn alles ist anders, als man erwartet. Erstmal, man erwartet das See Genezareth oder Galiläisches Meer. Und plötzlich ist es Tiberias, Meer, See Tiberias. Das kommt fast niemals vor. Zweitens, 7 Menschen sind genannt. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, 2 Jünger, und die 2 Söhne des Zebedäus. Wenn wir mit 7 zu tun, wir wissen sofort was. Eine Schöpfungswunder wird stattfinden. Immer wenn 7 kommt, ich will Sie bewusst machen, wie Sie die Bibel als Einheit lesen. Das sind durchstehende Zahlen, das sind durch Christus in den Mittelpunkt, das ist durch die Bildsprache und das ist durch zentrale Themen. 7. Jairus' Tochter liegt da im Sterben, eigentlich tot, und Jesus erweckt sie, da sind 7 Leute dabei. Das geht durch die ganze mit Jesus und Jairus' Tochter. Immer mit 7 hat es mit Schöpfung zu tun. Jesus hat die 7 letzte Worte am Kreuz. Ist die Wegweisung zum neuen Schöpfung, diese 7 Worte. Dann, wir sehen, und ich mag das sehr schnell, die heilige Zahl, nicht die Potenz nach hebräischen Buchstaben, das ist kabbalistische Mystik und das geht uns nicht an. Die stehende Zahl 3 von Kreuz zur Auferstehung, 7 ist Schöpfung, 10 ist das Wackelzahl. Und faszinierend, denn 10 kann bedeuten die 10 Gebote, die 10 Gerechten und es wackelt immer ständig hin in das Ungerechten. Die 10, die wollen das Land nicht übernehmen. Jesus sagt, wenn 2 oder mehr versammelt unter euch, bin ich mitten unter euch. Da sind die 10. Das alte Bund und hier mit Gesetz und hier sind die 2 das Neue. 12 teilt sich ständig und 10 plus 2 und die 10 ständig kippt in die Negative, nicht die Gerechte, sondern die Ungerechte. Das geht durch die ganze Bibel und dann ist es wiederhergestellt. 10 ist der Wackelzahl, 12 bedeutet die Stämme Israel und die wiederhergestellte Stämme Israel, das sind die 12 Jünger, die Jesus wählt im Geist. 22 ist eine zentrale biblische Zahl. Es gibt 22 Buchstaben in der hebräischen Alphabet. Und Psalm 22 ist mit Abstand die wichtigste Text in der ganzen Bibel. Professoren kommen zu mir und sagen, sie haben recht. Das ist der wichtigste Text. Die fangen dasselbe an. Professoren sind immer ein bisschen spät dran, nicht wahr? Aber sie merken, das ist die Zentrale des Ganzen. Ganze Evangelium im Psalm 22 und die trennt sich auch. Vers 22, bis dann ist die Passion Jesus und danach ist die Epistel, die Bedeutung von 22. Offenbarung hat 22 Kapitel, endet mit Vers 21, nichts darf hingefügt werden. 22 ist die zweite Kommen Jesus und die endgültige Erfüllung, was er nicht erfüllt hat, in das erste Ankunft. 40 bedeutet ein gesamthistorischer Abschnitt. Das läuft durch die ganze Bibel. Salomo und David regieren, die 2 zentrale Könige, 40 Jahre. Sintflut, 40 Tage und Nächte Israel, 40 Jahre in die Wüste, Jesus 40 Tage versucht, Elias 40 Tage, ständig, ist ein gesamter historischer Abschnitt. Deswegen habe ich mein Josua-Buch veröffentlicht lassen, 88, so die 40. Feier der Stadt Israel. 40 bedeutet ein gesamter historischer Abschnitt. Aber jetzt kommen wir zu das Merkwürdige, weil das ist alles komisch. Sicher, Simon Petrus ist die wichtigste Junge, nicht der Papst. Wie Bismarck sagte, malt mich, mach mich als der sinkende Petrus. Man hat ihnen eine Art von ein Petrus-Art von Gestalt, ein Bildhauer. Er sagt, nein, ich bin der sinkende Petrus. So ist der Petrus für uns, der sinkende Petrus, der vieles Falsches macht, auch hier. Er ist an erster Stelle, aber wer kommt zweiter? Thomas, der gehört nicht an der zweiten Stelle. Johannes gehört immer an der zweiten Stelle. Das ist nicht die Bescheidenheit, war das Johannesevangelium. Warum Thomas? Weil Thomas eingegliedert wird unter die Jünger, weil er hat nicht geglaubt. Und wissen Sie, wir haben Gemeinden und Gemeinschaften, wenn Leute kommen in die Kirche und die sagen, du darfst nicht da sitzen, das ist mein Platz. Gerade das ist der Art, eine Gemeinde kaputt zu machen. Der kriegt einen Ehrenplatz an zweiter Stelle, weil er neu eingegliedert. In meine Gemeinde, wenn Leute kommen im Gottesdienst, ich habe jeden Mensch persönlich begrüßt und habe denen gezeigt, dass sie wohlfühlend, und Kirchengemeinderäte haben mit denen gesprochen über alles, was in die Gemeinde läuft und so weiter. Wenn neue Leute kommen, das ist nicht die Art zu sagen, wir sind hier zuerst. Sie kennen diesen Text in der Bibel. Wir sind hier zuerst. Sondern sie sind besonders. Und deswegen liegt Thomas an der zweiten Stelle. Aber wer kommt an der dritten Stelle? Der gehört auch nicht da. Das ist ein komischer Text, aber ein tiefsinniger. Nathanael von Kana. Warum? Der ist nicht einer der wichtigsten überhaupt. Der ist fast nie namentlich genannt. Wegen der Hochzeit zu Kana. 7, es wird eine Wunder geschehen, und das wird hier geschehen, wie bei Kana, ein Rückblick auf Kana und ein Blick vorwärts. So ist die Bibel zu lesen. Lesen Sie das so. Dann lernen Sie das so zu lesen. Die Bibel ist immer zu sehen als Einheit. Denn das Alte Testament ist Jesu Bibel. Mitte des ganzen Einheit ist immer Jesus, Alt wie Neu Testament. Und die Bibel ist zu enträtseln durch die Bilder und auch Zahlen, stehende Zahlen und gemeinsame Themen. Zentrale Themen, wie die zwei Tafel Mose, die Beziehung zu Gott und Beziehung zu den Mitmenschen, die Geschichte Israel, die geht von 1. Mose 12 bis die Ende des tausendjährigen Friedensreichs, die Irrung und Wirrung der Jungen, diese drei sehr zentrale Themen. Okay, wir sind 7 Leute und sie gehen fischen. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Das klingt sehr harmlos. Er ist ein Fischer, er ist in sein altes Metier und er will fischen gehen. Aber Gott hat ihn nicht als Fischer berufen, sondern als Menschenfischer. Und hier gibt die Spannung in jeder von uns, nicht nur in Petrus, zwischen der Alltagsmensch, dem wir alle sind, und der Berufene in Christus. Ich habe gerade ein Gedicht geschrieben über die Berufung Petrus heute geschrieben. Und jeder von uns steht in dieser Spannung. Der Alltagsmenschen, ich bin ein Fischer, ich gehe fischen, und der Berufene in Christus. Und diese Spannung geht durch unser ganzes Leben. Sie sprechen zu ihm, so sollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff. Was bedeutet Schiff? Die Bibel ist durch Bilder zu verstehen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Kurt Rommel war Pfarrer 8 Kilometer von mir. In Märklingen, ich war in Mannsheim, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das geht zurück. Sie kennen die ganze Stadt von der Sintflut, von Noah. Es geht über Jona, es geht zu Petrus' Schiff, Jesus, die Kirchenschiff. Das Schiff, das sich Gemeinde, und wir gehen durch die Stürme der Zeit. Schiff ist immer Symbol für Gemeinde, für Kirche. Okay, das ist die Entzifferung. Die Symbolik, die entziffern diesen Text. Und in derselben Nacht fingen sie nicht. Das ist ein negatives Wunder, sowas gibt nicht. Die sind Profis. Na, ich mag gerne fischen, aber ich bin kein guter Fischer. Letztes Mal habe ich nur 1-2 gefangen. Ja, aber die sind Profis und die wissen sehr genau, wo man fischt, wie man fischt abends, weil tagsüber gehen die Fische in die Tiefe und abends gehen sie hinauf. Und Petrus geht zurück zu der alte Mensch. Das ist nicht harmlos, das ist Sünde. Er ist Menschenfischer und der alte Mensch, nachdem er zweimal der Auferstandenen erlebte, gekreuzigt und alles, er geht zurück zu der Fische. Und er kann nichts fangen. Das gibt nicht. Na, ich will euch was sagen hier über mich. Jeder Geistliche, der sein Namen wert ist, muss sich selber entblößen für die Gemeinde. Geistlich entblößen, und dann ist er glaubwürdig. Wenn man glaubt, er macht keinen Fehler, dann ist er nicht glaubwürdig. Ich habe dieses Petrus-Erlebnis selber gehabt und ich bin ein Bekehrter. Es ist so, wir haben immer spannende Beziehungen mit meinen Eltern, das kann man in meiner Autobiografie lesen. Das war für denen ein sehr schwerer Schock. Erstmal, dass ich mein Vaters Firma nicht übernahm. Zweitens, dass ich ein Deutsches 16 Jahre nach Auschwitz heiratet. Drittens, dass ich Pfarrer geworden. Das Einzige, was ich behalten, ist mein amerikanischer Staatsbürger. Das war heute erwähnt. Das wegen meinen Eltern. Und wir trafen meine Eltern meistens in Amerika. Die wollten als Jude nicht gerne öfters nach Deutschland gehen. Es bringt alle möglichen Gefühle hoch in denen. Und ich predige immer Altjahrabend. Herr, wir gehen Hand in Hand, singen wir dann am Schluss ein sehr schönes Lied. Und dann geht meine Frau und ich nach Amerika in unsere Ferien. Und so, wir sind mit meinen Eltern in mein alter Zusammenhang. Nicht mehr als Pfarrer in Deutschland, sondern mit aufgeklärten liberalen Juden, das sind meine Eltern, in eine weltliche Umgebung. Wir gehen in Konzerten, wir gehen gut essen und so. Und in kürzester Zeit, und ich warne euch, in kürzester Zeit, die alte Jaffin ist da und nicht der neue. Der Menschenfische ist nicht mehr da, sondern der Fischefischer, ja. Und es war meine Frau, Gott sei Dank, ich habe eine gute Frau. Es war meine Frau, der sagt, David, es ist Epiphanius, 6. Januar, wir gehen in die Kirche. Ich habe überhaupt keine Gedanken über Kirche gemacht. Ich war so weit entfernt. Aber ich sage euch eine. Wir gingen in einen Gottesdienst in New York, habe nicht gewusst, dass es eine berühmte Gemeinde mit besonderer guter Musik und gute Prediger, habe ich keine Ahnung, meine Frau auch nicht, das war lutherisch, das macht mir gar nicht aus, ob man lutherisch oder irgendwas anderes, aber wir gingen da rein und die fingen an und ich war sehr abgestoßen. Sie fingen an mit einem Bußbekenntnis. Ich mag kein Bußbekenntnis vor einem Predigt. Ich halte das für absolut falsch. Der Predigt führte uns zu Buße. Der Predigt führte uns zurück zu Jesus. Und weil ich als sündiger Mensch mindestens ehrlich bin, habe ich geweigert, das zu sagen. Warum soll ich ein Bußbekenntnis sagen, wo ich kein Buße gemacht habe? Ich war ein weltlicher Mensch, Welt ist in mir. Und ich höre Bußbekenntnis, ich habe geweigert, weil ich ehrlich bin. Das ist eine gute Eigenschaft in Japan. Ich habe ein paar andere, aber viel schlechter. Und ich weigert sich und dann höre ich zwei meiner lieblingsten Komponisten, Heinrich Schütz und Mendelssohn Bartholdy, und ein guter Preußis-Andacht und ich war wieder bei Jesus. Genau das Gleiche wie bei Petrus. Wissen Sie, Horen, die zu Christen geworden, wenn sie gehen, wo sie früher ab den Strich geworden, die sind in Gefahr. Alkoholiker, die gehen zurück, wo ihr Kumpel getrunken haben, sie sind Gefahr. Das bedeutet, die alte Person bedeutet auch die alte Umgebung. Spricht diese Person an. Petrus mit Fischen. Und wenn das passiert mit Petrus und mit dem kleinen David, es kann bei jedem hier passieren. Deswegen brauchen wir Gemeinde. Wir brauchen Gemeinde, weil wir brauchen Wort, weil wir brauchen Korrektur und weil wir brauchen ein Zuhause. Jesus ging als Erster bei den Emmaus-Jungen in das Haus, das neue Zuhause, das neue Haus Israel. Wir brauchen eine Zuhause. Und Christen, die sagen, ich brauche keine Gemeinde, ich kann beten, und die sind arrogant sondergleichen. Und sie wissen nicht, wie gefährdet sie sind, weil sie gehen ständig zurück in ihre alte Umgebung. Das kann ihr Arbeitsplatz, es kann alles Mögliche. Deswegen ist das ein Warnzeichen, direkt am Ende. Gott ist ernst zu nehmen. Ich betone, er ist kein Kumpelgott. Er ist ernst zu nehmen, sicher. Er tut das, uns zu erziehen. Hat er nicht Israel ständig gerichtet, in der Richterzeit zum Beispiel, Feinde gegen sein eigenes Volk? Das ist unerhört unter Goethe. Die Götzen tun das nicht, das Islam tut das nicht. Es ist nur der lebendige Gott, der eifert um uns. Er prüft uns, wie er hier geprüft hat, bis ins Mark und Bein. Und wir sehen das hier mit Petrus. Die gehen fischen, gehen in ein Schiff und sie fingen gar nichts. Und als es aber Morgen wurde, auch war ein Jude, der Tag fängt mit Abends an. Das haben wir gestern betont. Für uns Christ fängt der Tag mit Morgen, mit der Auferstehung, mit Licht an. Er stand Jesus am Ufer, am anderen Ufer, kann man wohl sagen, als Auferstandenen. Die Jungen wussten nicht, dass es Jesus war. Zweites Zeichen der Schuld. Die müssen wissen, wer da das Jesus ist. Die haben ihn als gekreuzigt, als auferstanden. Das ist nicht nur Thomas da, aber der Thomas hat sich bekehrt. Die wussten nicht, die sind zurückgegangen zu dem alten Judentum mit einer Binde über die Augen. Nicht jüdische Glaube, sondern Juden haben eine Binde über die Augen, dass sie zu Glaube kommen können. Das steht deutlich im Römerbrief. Zweites Zeichen der Schuld. Erst können sie nicht fischen und zweitens kennen sie Jesus nicht mehr. Spricht Jesus zu ihnen Kinder. Now, dieses Wort ist beladen. Katholische Geistliche mögen gerne zu reden über Kinder mit ihr kirchlichem Verständnis. Kinder hat auf Deutsch das Wort kindlich und kindisch und beide ist hier gemeint. Die sind Kinder Gottes und sie sind kindisch in ihrer Benehmung. Kindlich ist ein sehr positives Wort. Kindisch ist ein sehr negatives Wort und beide trifft denen. Die sind Kinder des Herrn, aber sie sind kindisch in ihrem Benehmen. Sie machen ihr schönen Sport mit Fischfangen und kann nicht fangen. Und sie kennen Jesus nicht. Und dann Jesus nochmal stellt die Finger in die Leib, wie Thomas später sein Finger in Jesu Leib setzt. Und spielt diese Art Jesu. Ich finde es wunderbar, wie er die einfachsten Sätze entblößt. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er weiß sehr genau, dass sie nichts zu essen hat. Er steckt die Finger bewusst, macht bewusst darüber. Etwas geht schief bei euch. Macht ihr bewusst. Und was macht uns bewusst? Ein schlechtes Gewissen macht uns bewusst. Und manchmal tun wir Dinge, die nicht in Ordnung sind und haben kein schlechtes Gewissen. Deswegen sollen wir immer beten, Herr, vergib mir meine unerkannte Schuld. Ein zentrales Gebet in den Psalmen und auch in der jüdischen Liturgie. Und mit vollem Recht, vergib mir meine unerkannte Schuld. Denn die meisten Schuld, die wir haben, wird gezeigt durch schlechtes Gewissen. Aber manchmal haben wir uns gegen die zwei Tafeln Mose verletzt, in wen wir uns im Mittelpunkt und nicht Gott im Mittelpunkt gesetzt und in wen wir unser Nächsten übel behandelt oder unempfindlich behandelt, und das tun wir viel. Und soll man immer beten, Herr, vergib mein unerkannte Schuld. Sie antwortet ihn, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz. Now, das Wort Netz ist noch ein Bild, die ungeheuer wichtig ist. Ich kann mich wohl erinnern, in meiner erweckten Gemeinde Mansum bei Stuttgart kam eine Gruppe von Heroinsüchtigen, die geheilt waren, schwer Rauschgiftsüchtige. Und ich kann mich wohl erinnern, weil ich bin Dichter und Kunsthistoriker, erinnere an Bilder. Die haben gesagt, wir waren wie in ein Netz verstrickt. Und sie haben einen Psalm gelesen, der genau dieses Bild übernimmt. Denn dieses Bild nennt man dialektisch. Netz ist gefangen sein in sich selbst, aber es kann sein, befreit sein in Christus. Es hat beide Aspekte in sich, wie der Salzsehen in beide Richtungen geht. Werfet das Netz, das ist ein leeres Netz, die sind gefangen in sich selber, sie haben keinen Fisch. Zur Rechten, das ist die Ehrenort, Und die haben natürlich, Sie kennen die Stelle, wo Johannes und Jakobus wollen zu Ehren Jesus sitzen, die wollen besonders geehrt sein, wie viele Christen auch heute. Aber er sagte, zu Rechten des Schiffs, wo Jesu gehört, so werdet ihr finden. Da warfen sie, und das ist mutig. Denn Fische wissen, man kann tagsüber nicht fangen. Das geht gegen der Alltagsfische in ihnen zu gehorchen auf Gottes Wort. Denn Gottes Wort geht gegen den Strich. Es geht gegen menschliche Vernunft. Die tun, was sie als Alltagsfische nicht tun werden. Und das ist tagsüber den Netz rausgeworfen, weil man kann nichts fangen. Das bedeutet, Gottes Wort ist mächtig. Und das bedeutet, dass wir Christen sollen nicht immer überlegen, ob das ist, was von Gott bringt. Ich kann euch sagen, ich ging fast immer jede Woche im Krankenhaus, Kranken zu besuchen. Und einmal, und das hat der Herr zeigt diese Dinge. Und eines Montag, das ist, wenn die Fahrliste, die ich dort gesetzt habe, allein, dass diese Fahrliste gibt. Ich habe gedacht, ach, warum muss ich da hingehen? Es ist die gleiche Leute da, der ist immer und der ist, man geht nicht vorwärts mit diesem Mann. Und es bringt gar nichts, das ist der Mensch, der Alltagsmensch, der nicht so dummer Alltagsmensch, aber ein Alltagsmensch. Aber ich sage, ja, aber du gehst trotzdem hin. Und dann habe ich die wichtigste Gespräch seit Monaten. Wir planen, das sind die Art von die Zukunftspläne in die Kirche, wie man Gemeinde baut. Hören Sie nicht auf solche Schmarrn. Jesus baut Gemeinde. Sicher, man kann lernen, bestimmte Kreisen und so weiter, aber Jesus tut das. Und er tut das durch einzelne Menschen, die durch tiefe Glaube in Gebet, in den Schrift, dass der Herz voll ist und sie müssen weitergeben. Menschliche Überlegen haben die Kirche selten was beigebracht. Die katholische Kirche mit der Politisierung des Papsttums führt zu alle möglichen Kompromisse mit den Heiligen Schrift, aber die evangelische Kirche genauso, weil sie es auch politisiert. Und im Moment, wenn wir Macht haben, fangen wir an, Kompromisse zu machen. Das ist gut in der Politik, es ist nicht gut mit Gott. Man macht keinen Kompromiss mit Gott. Wir sind mitten in diese Thema von uns, der Alltagsmensch und der geretteten Christus, der Jakob, der kriegt den Segen gestohlen von seinem Vater und dann mit Gott kämpfen muss, der Israel, der Jakob Israel in jeder von uns. Und so ist es im Neuen Bund, genau wie im Alten hier mit Petrus. Da spricht der Junge, welcher Jesus lieb hat, das ist Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Da Simon Petrus hörte das, dass es der Herr war, gürtete er sich den Rock um, denn er war nackt und warf sich in Meer. Das ist beladen mit Bedeutung und die Leute lesen das und sie merken das nicht. Wann gürtet ein Jude? Zu Passa. Passa ist das Fest der Befreiung. Das bedeutet, wir sind Befreite von des Herrn, wir sind neu gegürtet. Der neue Mensch fängt hier an zu sprechen. Und nackt komme ich von meinem Nutterleib und nackt kehre ich zurück. Nackt bedeutet bloßgestellt, aber gleichzeitig hier überdeckt mit Befreiung. Der Rock und in die Meer der Zeit geworfen, der Flut der Zeit. Alle diese Bilder sind zentral. Die Gürtel, jeder Jude weiß sofort, die Gürtel ist für Auszug nach Ägypten, der Weg der Befreiung aus der Knechtschaft. Und die werden befreit aus der Knechtschaft, ihr Alltagsmensch hier, mindestens vorläufig. Ja? Und sie sind nackt, sie sind bloßgestellt und sie werfen sich in das Meer der Zeit, ausgelöst. Und in dieser Zeit. Und die anderen Jungen kommen mit dem Schiff, denn sie waren nicht ferner von Land, sondern bei 200 Ellen, zogen das Netz, jetzt ist ein Netz sehr positiv. Es war vorher leer, weil sie sind mit Leere, sie sind entleert als Alltagsmenschen, als Nichtgläubige, mit Fische. Als sie nun ausstiegen auf das Land, sahen sie Kohlen und Fische darauf und Brot. Wann kommt Kohlen, brennende Kohlen in die Bibel vor? Bei Jesaja. Jesaja sagte, ich bin unreine Lippen, wie soll ich zu dem Volk sprechen? Und der Herr hat Kohlen auf seinen Lippen zu reinigen. Und das sind diese Kohlen. Ihr werdet jetzt gereinigt sein. Und das hat auch mit den Gurten von Passa, die Befreiung, und nackt und bloßgestellt, weil wir müssen nackt und bloßgestellt, um den Herrn anzunehmen. Und Kohlen gelegt und Fische darauf. Und Sie wissen das Wort für Fisch. Ich tue es, sind die Buchstaben, wenn Sie Fische auf dem Auto, Sie wissen, das ist eine Herrenbezeichnung, unseren Herrn Jesus. Auf Brot spricht Jesus zu ihnen, bringet her von den Fischen, die ihr gefangen habt. Fische, das ist Vordeutung, dass sie Fische für Jesus werden, nicht mehr Menschenfische. Denn sie tun, was ein Alltagsfischer niemals tun würde. Sie werfen das Netz tagsüber raus. Und abends als Alltagsfische können sie nicht fangen. Spricht Jesus von ihnen, bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinauf und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Wenn Sie ein genauer Bezeichnen sehen, dann müssen Sie Gedanken machen. Und der Leiter der landeskirchlichen Gemeinschaft in Böblingen hat Gedanken darüber gemacht für 30 oder 40 Jahre und zählte alle die Fremdvölker in die Bibel und kommen auf den Zahl 153. Ich finde es zu faul, sowas zu machen. Ich muss zugeben, das ist eine meiner schlechten Gewohnheiten. Ich bin ein fauler Mensch, ja. Aber er hat es getan. Er hat alle die Fische, und das bedeutet, der Fang wird voll, der Netz ist gefangen für den Herrn. Die sind nicht mehr Menschenfische, sondern Gottesfische. Und das bedeutet für alle Völker. Alles in dieser letzte Text. Aber es muss den Schlüssel sein, und es wird nicht den Schlüssel. Und wiewohl ihr so viel waren, zerreißt das Netz nicht. Er hält uns. Es steht in einem berühmten Text, nicht kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Und Christen hören das so gerne und glauben, nichts kann uns passieren. Eine Sache steht nicht in diesem Text. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Mich selber. Und ich habe einmal nur das betont in der Auslegung dieses Textes. Weil wir haben diese Superchristen, die glauben, alles ist im Gute. Wer harret bis ans Ende, wird selig, steht in meiner Bibel. Und ich habe erlebt, ein Glaubensmann, sogar ein Gemeinschaftsmann, der Gott aufgegeben hat, als er Krebs hat, der sagt, ich habe so viel für Gott gemacht, warum tut er mir das? Ich habe gesagt, wer hat für wen was gemacht? Sie für Gott oder Gott für Sie? Und er starb abseits. Und ich habe erlebt, ein waschechter Heide, der nie mit Kirche und so weiter zu tun, der sich bekehrt im Sterben. Wer harret bis ans Ende, wird selig sein. Und wer so selbstsicher ist, der ist auf die übelste Weg. Die Bibel ist da, uns in Frage zu stellen. Ich sage immer bei meinem Hiobs-Vortrag über Hiob 9, einer der unmöglichsten Texte in der ganzen Bibel. Ich habe gesagt, sind die Texte wie das, die uns so tief in Frage stellen, dass wir das überhaupt nicht verstehen, die sind was und auf uns arbeitet. Und die Menschen, die immer ihr Sprüchlein hat, die kommen nie weiter. Ich habe mit denen in einer Erzählung auf Deutsch und auch auf Englisch ein Gedicht über eine Frau, die hat ihr Haar immer wie ein Pietisten gehabt und immer die Hände gefalten und sie saß immer in die letzte Reihe aus Bescheidenheit. Ich sitze immer in die erste Reihe, weil ich nicht gut hören kann. Und sie hat immer der Predigt gleich gehört, wie die war. Und sie ging eines Tages bei einem Baum, der keine Früchte gebracht hat vor 20 Jahren und starb unter diesem Baum. Das sind diese Christen, die nicht weitergekommen sind, sind tot. Wir brauchen immer wieder in Frage gestellt von Gott, unsere Selbstsicherheit. Und es sind genau die Texte, die uns nicht schmecken. Viele sind im Alten Testament, die wir am allermeisten brauchen, dass wir wachsen. Wenn wir sagen, der Heilige Geist geht nur durch das Wort, und das glaube ich, dann bedeutet das ganze Wort. Und genau die Texte, die mich nicht liegen, sind die Texte, die ich am meisten brauche. Und wenn ich immer die gleichen Sprüche da hervorbringe, ich bin tot. Ich bin tot. Tot im Glauben. Spricht Jesus zu ihnen, komm und haltet das Mahl. Was bedeutet das Mahl? Leib, Geist und Seele sind eine Einheit. Das Mahl spielt eine zentrale Rolle in der Bibel. Abendmahl ist vorgedeutet, ich habe mein Abraham-Buch mit Melchizedek und Abraham, Brot und Wein. Mahl, Jesus hat zwei Arten von Mahl, Gemeinschaft gehalten, mit Außenstehenden und mit den Frommen. Und auch die große Abendmahl, wo er Leute auf die Straße gerufen hat. Mahl geht durch die ganze Bibel, als Mose und die 70 Ältesten sahen, Gott, was ist der Nächste? Und sie aßen. Das wird verwirklicht in ihrem Leib. Und Pietisten hatten eine Abneigung gegen gut essen. Und das ist absolut unbiblisch. Ja, absolut unbiblisch. Denn Gott hat unser Leib, Geist und Seele gegeben sein. Und wenn wir einen hohen Festtag haben, haben wir, die orthodoxe, griechische orthodoxe, ein gutes Essen und ein richtiges Essen. Da die ganze Leib, Geist und Seele in Gemeinschaft, nicht ein karges Essen, sondern ein richtiges. Dies gehören zueinander, Gemeinschaft. Und dann gibt es Streit, nur die Frommen dürfen zu Abendmahl. Glauben Sie, dass Gott so ist? Ich sage immer bei Abendmahl, jeder, der weiß, wie unwürdig er ist, für den Herrn zu stehen, darf zum Abendmahl kommen. Und das ist biblisch. Und jeder, der glaubt, dass er besonders würdig zu Abendmahl kommen, lieber, dass er nicht kommt. Jeder, der weiß, dass er unwürdig, dann stößt man nicht, was Paulus sagt, überhaupt nicht. Der weiß, dass er unwürdig. Das bedeutet, er setzt sich unter den Hoheit des Herrn. Das Mahl, das ist sehr wichtig, Leib, Geist und Seele. Niemand aber unter den Jungen wagt ihn zu fragen, wer bist du? Das ist eine der wenigsten Mal, dass Thomas nicht wagt, denn Thomas ist immer der wagt zu sagen, wenn niemand anders sagt. Das ist das Besondere an Thomas. Aber niemand wagt zu sagen. Die sind alle in tiefster Verlegenheit und betroffen sein, denn sie wissen, um was es geht. Sind wir manchmal in Verlegenheit und betroffen sein oder sind wir nur in Verlegenheit und betroffen über unsere Kinder und über die junge Generation und nicht um selber? Wer ein Christ ist, ist mit sich selber in Zwiespalt. Und wer nicht im Zwiespalt mit sich selber ist, ist kein Christ. Ich leide an mir selber. Und ich bin froh, dass ich an mich selber leide, weil das ist Gottes Finger. Jaffin, du bist ein schuldiger Mensch und das bin ich. Ich bin ein Jakob, wie jeder Mensch. Und dann stehe ich unter dem Kreuz. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und dann bin ich ein Israel. Und jeder, der so froh ist und der so weit in seine Glaube, die sind die gefährdeten Menschen. Ich kann mich gut erinnern, die Chef der Hanische Gemeinschaft, die sehr gesetzlich kam, in meine Gemeinschaft, das war ein sehr kluger Mann, der Professor Fritz, der ist tot, und sagte, was, ihr redet, wie weit ihr gekommen seid, so weit ihr seid gekommen, dass keiner von euch was getan hat, die Juden zu helfen im Dritten Reich. Hört auf mit die, wie weit ihr gekommen seid. Und er starb an die Stelle. Gottes Zeichen, das war Buße und richtige Predigt. Ein guter Christ lebt zwischen die Jakob, Paulus sagt, beharret bis ans Ende. Wir leben in diesem Zwiespalt zwischen der Alltagsmensch, der Alltagsfischer und der Fische für Jesus. Und wer sagte, ich stehe über das, der muss dein Engel sein. Deswegen schüttle ich die Hände meistens, wenn die Leute reinkommen. Ich wollte schauen, ob sie goldene und silberne Flügel dabei haben. Denn sie wüssten, dass es Jesus war, das dritte Mal. Und jetzt kommt, wissen Sie, die Katholiken haben einen Papst. Wir haben ein Dreigespann. Der eifende Petrus, der liebende Johannes und der schweigende Schwab, wie ich ihn nenne, Jakobus. Denn die Schwaben sagen immer, reden ist Silber und schweigen ist Gold. Ja, ich nenne ihn die schweigende Schwab, der Jakobus. Wir haben die drei. Das bedeutet, wir brauchen das Eifer und das ist Petrus. Und wir brauchen das Liebe und das ist die Korrektur. Zurück zu die Liebe Gottes. Johannes ohne Petrus werden wir keine Weltevangelisation jemals haben. Petrus oder Johannes werden wir immer mehr eine unliebvolle Gemeinde sein. Wir brauchen einander. Einer hat zu mir gesagt, dein Vater, er sagt, weißt du, David, du bist der Petrus und Rosemary ist dein Johannes. Und das ist wahr. Immer wenn ich etwas unliebevoll zu weit gehe, und das tut leidenschaftliche Prediger links und rechts, sie führt mir zurück zu die Liebe Christi. Diese zwei, und dann hat man die Zuhörer. Das brauchen Juden immer, ein Zuhörer, weil wir alle reden zu viel. Und das ist die Jakobus, er ist immer dabei. Das ist die Gespann unserer Kirche. Und wir leben von dieser Gespann, nicht von Petrus allein. Das ist sehr gefährlich. Und jetzt kommt Jesus nochmal mit Fangfragen. Gefährliche Jesu. Ich betone das, diese liebe, süße, nette. Er ist gefährlich, weil er will uns haben und er will uns Korrektur bringen. Er hat sein eigenes Volk Feinde geschickt, gegen diese Volke, das Volk zu richten. Aus seiner Liebe, aus seinem Eifer um uns. Wir sind so wichtig für ihn. Als sie nun das Mahl gehalten haben, jetzt sind sie zurück in die Mahlgemeinschaft, Leib, Geist und Seele. Spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon des Johannes' Sohn, hast du mich lieber, als mich diese haben? Das ist eine Fangfrage. Hat Petrus Jesus lieber als Johannes? Niemals. Johannes ist der Lieblingsjünger. Das ist eine Fangfrage. Liebe, das bedeutet, hältst du zu viel von dich selber? Das ist eine Fangfrage. Dreimal gefragt, weil er hat ihn dreimal verleugnet. Das muss gut gemacht werden. Und Petrus antwortet bescheiden. Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt nicht Liebe. Wenn er sagt Liebe, ist es aus mit ihm. Er muss lernen, er muss gesüchtig. Gottes Wort züchtigt uns und es tröstet uns zugleich. Weil es zeigt uns, wer der Herr ist und dass wir ihn brauchen und dass er uns lieb hat. Aber wenn man fängt an mit dem Kumpelgott, der alles ist Liebe und so, kommt man nie weiter. Und das hat mit Gott nichts zu tun. Gott ist heilig. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Heute ist der Kumpel Gott da. Das ist Chris Vesper, der liebe, nette Jesulein, über den wir Mitgefühl haben. Er ist auch Mensch wie uns. Sicher ist er Mensch wie uns, aber er ist auch der allmächtige Gott. Man hat ihn im alten Zeit gemalt in die Krippe mit einem erwachsenen Gesicht und manchmal mit den Zeichen des Gerichts. Und sogar Giovanni Bellini, die ganz Große, hat ihn gemalt, tot. Tot in die Krippe, weil er für uns gestorben ist. Und das ist die Zielsetzung der Krippe, zu sterben für uns. Bellini hat ihn tot. Jetzt merken die Ärzte auch, dass der Säugling tot ist in seinem Meisterwerk. Das ist die Madonna auf die Wiese 1487. Und Grünewald malt ihn mit zerrissenen Windeln, die dann sein zerrissener Leintuch wird. Und mit tragische, schmerzhafte Gesichter von ihm und Maria. Und die Engel gehen rauf und runter. Das ist Jakob bei Bethel. Und Maria schaut ihn an und das ist davor mein Kreuz, die aufgestellt. Die sind zwei, die allergrößte Malen. Und die beide zeigen, Jesus ist geboren, für uns zu sterben. Gute Weihnachtspredigt geht immer nach Golgatha. Und wenn sie bleibt in Bethlehem, dann haben sie nicht mit einem gläubigen Pfarrer zu tun. Dann bleiben die Leute auch in Bethlehem. Gute Weihnachtsfeier. Ich kann mich erinnern, als sich der Pfarrer, der mich später getauft hat, das erste Mal hört, ich war noch nicht gläubig, ich sage zu meiner Frau, ich habe gesagt, ich habe geglaubt, Jesus ist geboren in Bethlehem. Aber hier endet er immer in Golgatha. Und sie hat gesagt, David, das ist richtig. Ich habe eine gute Frau. Ja. Gott sei Dank. Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihnen, weide meine Lämmer, du kannst Kinderkirche machen. Das ist genau, was das bedeutet. Du bist so weit, dass du in diese Kenntnis, du kannst Kinderkirche. Nichts gegen Kinderkirche, das ist sehr wichtig. Aber mit Erwachsenen bist du nicht so weit. Die Lämmer sind die Jungen, nicht wahr? Und dann kommst weiter, spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Das muss zweimal gesagt. Und dreimal muss es gefragt, wegen die dreimal verleugnen. Alles wird vergolten. Der Vater der modernen Theater, August Strindberg, einer, der ganz groß ist, Christ geworden am Ende seines Lebens. Und er sagt, alles kommt zurück zu uns. Und er hat recht. Alles kommt zu uns zurück, entweder jetzt oder ins Gericht. Und wenn wir aus Buße leben, aus Vergeben, kommt das nicht mehr zurück. Das ist erlöscht. was nicht erlöscht ist, kommt zurück zu uns, aber alles. Und er hat absolut recht. Und deswegen, Buße ist das Zentrum unserer tätigen Glaube. Buße ist das erste Wort von Jesu, das erste Wort von Johannes der Täufer, der erste von 95 Thesen Luther und die erste von ein guter Gemeinde in Offenbarung vierfach. Buße ist Erkenntnis, ich bin der Schuldige, Bekenntnis zu Jesus und ihm das alles übergeben. Und das führt zum Freude. Man ist erneuert. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Jetzt hat Petrus genug. Es ist wirklich klar zu ihm geworden. Der denkt, Petrus denkt manchmal auch, ja. Und er denkt zurück an die dreimal Verleugnen. Das muss der hier gesehen, weil das steckt in ihm, diese Kenntnis. Und auch, dass er nicht gefangen und auch, dass er Jesus nicht erkannt, er ist voll mit Schuld. Und der wird ein zentraler Missionar, bis natürlich Paulus gerufen ist. Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus dann, das zweite Mal weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, wenn Jesus wiederholt, das ist keine Rhetorik, das ist eine besondere Betonung. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, Gürtel, die Gürtel, zurück zu dieses Bild, Befreiung, gürtest du dich selbst und wandelst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hand wie eine Blinde ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Und wisst ihr, was ist passiert? Die wollten Petrus kreuzigen. Er hat gesagt, ich bin nicht gewürdigt, gekreuzigt wie mein Herr. Und man hat ihn umgekehrt, gekreuzigt sein. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben jetzt drei Kapitel Jesus als unser Seelsorger. Und wenn ihr ein paar Dinge gelernt habt, eine ist, dass die Bibel, das ganze Bibel zeugt von Jesus. Das Alte Testament ist ein Selbstverständnis. Und wenn Sie was gelernt haben, werden Sie merken, dass die Bildsprache durchgehend ist und zentral. Deswegen bleiben Sie mit nur ein Übersetzen. Die Schlauen wollen mehrere übersetzen und sie kriegen manchmal nicht eine einheitliche Bildsprache. Bleiben Sie bei den Großen, bei Martin Luther. Luther hat die deutsche Sprache geschaffen, wie Dante die italienische, wie Pushkin der russische. Dante war im 13. Jahrhundert, Pushkin 19. Jahrhundert, Luther ist direkt in der Mitte da. Shakespeare hat nicht die englische Sprache, das kommt früher, aber Shakespeare hat das Tiefe gegeben. Bleiben Sie mit einem Bewusstsein über durchgehende Bilder, fließendes Wasser, Schiffe, Licht und Dunkelheit, Hirte und Herde und. Und die gehen durch die ganze Bibel. Und bleiben Sie bei gesamtbiblischen Themen. Zum Beispiel die zwei Tafel Mose. Ich kann eine Modernist riechen. Und viele Frommen sind dumm. Ich habe erlebt, in Lehrenberg kommt ein Pfarrer, der ganz linke war und redet die pietistische Sprache und sie haben gleich ihn gewählt. Und er hat alles kaputt gemacht, weil er Modernist war. Sie glauben, weil er Hitler hat auch fromm geredet, ja? Gottes Vorsehen. Es ist nicht, was sie redet. Man kennt einen Modernist sofort an der Predigt. Steht die Beziehung zu Jesus im Mittelpunkt oder die Beziehung zu den Mitmenschen im Mittelpunkt? Wenn die Beziehung zu Jesus im Mittelpunkt und dann zu den Mitmenschen, dann ist er biblisch. Und wenn er redet, immer in mitmenschlichen Bereichen, er ist ein Humanist und kein Christ. Die Sprache, er kann fromm reden, er kann auch fromm schauen. Das beeindruckt mich nicht im geringsten. Und ich hoffe, dass Sie auch merken, dass Gott hat eine Geschichte mit Ihnen. Nicht nur, dass Sie hier sind, sondern jetzt eine Geschichte. Man ist nicht so alt. Ich bin 71 und ich wachse noch. Und ich lerne noch. Gott sei Dank. Und diese Finger, diese Fragen, die scheinen so unschuldig. Die laufen durch diese ganze, wo die Jungen verfehlen. Die sind die Fragen, die Gott durch das Predigt, durch die Bibel, durch Vorträge, die sind die Fragen, die er an uns stellt, damit wir weiterkommen. Und wenn wir nicht weiterkommen, dann kommen wir nicht zu Christus. Es ist so einfach wie das. Ich hoffe und bete, dass sie echte Christen sind. Das interessiert mich nicht, welche Gemeinde sie gehören. Es gibt Gläubige in alle Gemeinden. Es ist die Frage, ob sie ein lebendiges Glied Jesus sind. Und lebendig bedeutet, dass sie weiter wachsen, dass sie andere helfen kann, weiter zu wachsen. Ich hoffe und bete, dass das euer Weg wird. Bitte beten Sie für mich, ich brauche das. Ich brauche sehr, ich halte sehr viele Vorträge, ich brauche Gebetsunterstützung, ich bin ganz abhängig auf das. Und Sie wissen, das Wesen einer Person ist in seinem Namen. Bitte beten Sie für die geliebte Schönheit und er wird sehr dankbar, wenn Sie das tun. Das ist die Bedeutung. Mein Name, wir heben uns zum Gebet. Und zwar, ich suche auch ein Gebet von Petrus aus, ein allerlieblingste Gebet von mir, wenn ich das finde. So, kommen wir hier. Ja, es dauert ein bisschen Zeit. Hier ist es. Das ist ein wunderschönes Gebet, der Petrus-Gebet, der erste Petrusbrief. Moment. Ich habe Schwierigkeiten, meine Alte mit feiner Sache, diese. Oh, danke, ich komme. Hier. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereit ist, dass sie offenbar werden zu der letzten Zeit. Darüber freut euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel kürzlicher erfunden worden als das vergängliche Gold, das durch Feuer bewahrt wird, zu Lobpreis und Ehre, wenn Jesus Christus wird offenbart. Amen.